Hallo, ich bin Anita Weiß, die Zeitplanerin. Genau wie du will ich meine Zeit wieder selbst kontrollieren, sie genießen und auch mal mit Leidenschaft verschwenden. Deshalb teile ich hier im Zeitplanerin-Podcast meine Lieblingstools und Methoden aus dem Zeit- und Selbstmanagement mit dir. Mit dieser neuen Episode wünsche ich dir jetzt richtig viel Spaß und eine gute Zeit.
Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Es ist mal wieder Zeit für eine Zeitplauderei. Und es ist, okay, das wird ein Running Gag, aber schon wieder eine besondere Folge. Denn ich habe diesmal zum allerersten Mal tatsächlich einen männlichen Experten für Zeitmanagement und Selbstorganisation zu Gast. Das ist keine Absicht, sondern hat sich irgendwie einfach so ergeben. Aber ich freue mich sehr, dass ich heute zum ersten Mal mit einem Mann darüber rede. Ich habe im Vorgespräch fragen müssen, wie man seinen Namen richtig ausspricht. Insofern bin ich sehr dankbar, dass ich jetzt nicht in ein Fettnäpfchen treffe. Schön, dass du da bist. Hallo, Roger.
Grüß dich, Anita. Danke für die Einladung.
Ihr hört es vielleicht schon am Akzent, am Dialekt, den ich übrigens sehr sympathisch finde. Roger kommt aus der Schweiz und arbeitet dort als Coach oder, und die Berufsbezeichnung finde ich sehr, sehr cool, als, wie hast du das genannt, Fitnesstrainer für
Fitnesstrainer für
Zeitmanagement?
Zeitmanagement.
Ja, finde ich sehr, sehr cool. Vielleicht magst du dich selber ganz kurz vorstellen und vor allem auch so ein bisschen erzählen, wie Zeitmanagement zu deinem Steckenpferd geworden ist.
Ja, sehr gern. Nun, Zeitmanagement kann man ja nicht lernen. Man kann es spüren. Und so wurde ich 2023 kalt erwischt, als mich mein damaliger Arbeitgeber entlassen hat. Und ich hatte mich über diesen Job identifiziert. Das heißt, das war ein Schock. Danach fühlte ich mich orientierungslos und ich hatte weder Orientierung noch eine Struktur. Und das war dann erstmals der Moment, wo ich mich gefragt habe, wer bin ich eigentlich, was interessiert mich, wer will ich sein? Wie nutze ich meine viele Zeit, die ich dann hatte? Und die Antworten daraus ließen mich dann in eine persönliche Verfassung schreiben, die mir dann half, mich oder das Interesse weckte zum Zeitmanagement. Weil da erkannte ich wirklich das Potenzial, wenn man bewusst mit Zeit umgeht, was da alles möglich ist. Entsprechend testete ich verschiedene Methoden über Jahre hinweg, bis ich dann für mich mein System fand, wo für mich jetzt seit Jahren schon funktioniert. Und nebenbei spürte ich ja dann auch, dass ich ja nicht der Einzige bin mit diesem Problem. Und das Wissen, das ich mir da inzwischen angeeignet habe, habe ich dann genutzt, um mich selbstständig zu machen. Seit 2 Jahren habe ich meine eigene Unternehmung, die Zeitcoach GmbH, und helfe da Menschen und Unternehmen, eine Abkürzung zu finden durch die Vielzahl von Methoden.
Auf dein System würde ich gleich nochmal kommen, weil das ist ja immer der Teil, den ich am spannendsten finde. Aber du hast eben etwas gesagt, da würde ich gerne nochmal einhaken, weil ich gerne wissen wollen würde, wie du das meinst. Du hast gesagt, Zeitmanagement kann man nicht lernen.
Ja, es gibt hier kein Studium. Also mir ist keines bewusst, wo man Zeitmanagement lernen kann, vor allem nicht die praktische Anwendung.
Aha. Also du meinst nicht, man kann sich die Fähigkeit nicht aneignen, sondern du meinst, es gibt keine Ressourcen sozusagen,
Es gibt
keine
genau
formalisierten Ressourcen.
Keine Weiterbildung, keine Hochschulbildung. Es gibt
Ja,
zwar
das stimmt.
Kurse, wo ich gezielt im Umgang mit E-Mails und so was lernen kann, aber die ganzen Methoden in die praktische Anwendung zu adaptieren, da habe ich noch nichts gefunden und das ist dann auch das Kerngeschäft von mir, wo ich versuche, die Lücke zu schließen.
Das stimmt, das ist mir, als ich angefangen habe, Content dazu zu machen, auch aufgefallen, dass die Leute eigentlich gar keine Wahl haben. Also ja, natürlich, es gibt so ein paar Sachbücher, ne? Aber das sind halt Sachbücher, die sich an neurotypische Gehirne wenden. Also Leute, die ohnehin eine gewisse Strukturiertheit haben, die kommen mit diesen Standardratgebern, glaube ich, ganz gut klar. War ja auch da, finde ich, Individualisierung hilfreich, aber egal. Aber die Leute, die ich ja zum Beispiel überwiegend anspreche und erreiche, also Leute mit ADHS oder Autismus oder anderen neurodivergenten Gehirnversionen, die haben damit ein Problem, weil die können nichts anfangen mit für jeden Tag eine To-Do-Liste und fang von oben an und setz Prioritäten, wenn mir nicht mal klar ist, was ist eigentlich eine Priorität. Schwierig. Aber lass uns doch mal, du hast gesagt, du hast dann dein System gefunden. Da bin ich ja immer super neugierig. Wie sieht denn dein System aus?
Ui, das also es basiert wirklich auf einer Planung, die ich wöchentlich und täglich vornehme. So einmal in der Woche, bei mir ist es der Sonntagabend, wo ich mich 20 Minuten hinsetze und die nächste Woche plane. Das heißt, ich schaue zuerst zurück, habe ich was vergessen? Und dann schaue ich mir die Pendenzen oder die Termine an, die nächste Woche anstehen. Und gleiches mache ich dann jeweils noch am Abend für den kommenden Tag. Auf diesem System basiert grundsätzlich mal mein System, wobei da natürlich noch mehr Instrumente dazukommen. Da ziehe ich mit ein, wo lege ich meine Informationen ab, wie mache ich Wissen verfügbar, wie sind meine Prozesse in der Administration, dass ich hier eigentlich sehr wenig Zeit für aufbringen muss und mich dadurch sehr viel eigentlich auf die Umsetzung meiner Prioritäten festlegen kann oder freuen kann. Und das ist so ein, das ist sehr einfach, der Versuch, das einfach zu erklären, aber es sind so Silos, ich nenne es mal so, wo ich einfach weiß, wenn was reinkommt, wenn ich eine Anfrage, eine Einladung bekomme, sind da fixe Prozesse, die dann mich in der Regel keine Minute und Zeit benötigt, um es da dann abzulegen, dass ich es in weniger Sekunden auch wieder finde. Und so habe ich eigentlich für mein Leben fast nahezu alle Szenarien mal durch und weiß, was ich wie machen muss, dass ich dann wirklich meine Prioritäten abarbeiten kann. Das fängt aber schon früher an, dass eigentlich sehr viel gar nicht erst in die Pendenzenliste kommt. Also durch den Umstand, dass ich ja meine, ich weiß ja, was ich will und da, wenn da was kommt, was nicht in meine Strategie passt, dann lehne ich das schon ab. Entsprechend habe ich da sehr wenig eigentlich Pendenzen, die ich irgendwie vor mich hinschieben muss.
Arbeitest du analog oder digital?
Voll digital.
Voll digital.
Einzige Ausnahme ist ein Notizbuch, wo ich dann in Gesprächen wirklich dann noch analog mir Notizen mache, die dann aber digitalisiere.
Wenn du jetzt sagst, du hast so Silos, wie verhinderst du, dass du vergisst, dass irgendwas in dem Silo ist? Also ich nehme jetzt mal ein ganz banales Beispiel E-Mails. Ja, ich habe auch ungefähr 800 E-Mail-Unterordner, weil ich es überhaupt nicht ertrage, wenn mein Posteingang scrollbar ist. Also das muss nicht unbedingt Inbox Zero sein bei mir, aber wenn er scrollbar ist, setzt die Panik ein, weil ich dann das Gefühl habe, oh, hier könnten mir Dinge durchrutschen, ich könnte was übersehen. Und bei mir ist alles bei mir ist aber alles, was noch bearbeitet werden muss, bleibt im Posteingang, weil wenn ich es in einen Unterordner verschiebe, ist die Gefahr für mich zu groß, aus den Augen, aus dem Sinn, dass ich nicht mehr dran denke. Wie gehst du mit sowas um?
Etwas anders. Ich bin ein Riesenfan, Dinge nur einmal anzufassen. Das heißt, wenn ich eine E-Mail bekomme, entscheide ich mich wirklich, was mache ich damit? Lösche ich sie? Leite ich sie weiter? Behebe ich sie auf? Archiviere sie? Oder habe ich daraus eine Aufgabe zu tun? Und ja, ich habe Inbox Zero. Und wenn es dann wirklich was ist, wo ich was tun sollte, oder ich mich später erinnern lassen möchte, sei es dann zum Beispiel ein Anmeldeschluss. Das lege ich mir dann in mein Notizsystem. Also ich habe per se keine Aufgabenliste, wie man es kennt, mit Apple-Erinnerungen oder To-Do von Microsoft. Habe ich nicht. Ich lege die Pendenzen immer in einen Kontext.
Erzähl ruhig ein bisschen mehr, das finde ich spannend.
Gut, das ist jetzt mein Weg und ich habe den Vorteil, auch mal etwas auszuprobieren. Aber ich habe festgestellt, wenn ich meine Wochen- oder Tagesplanung mache, will ich möglichst alles, was mir über die Linsen schwebt, will ich an einem Ort haben. Und das hilft mir, wenn ich alles an einem Ort habe. Also alles ist jetzt mit den Notizen, mit dem Kontext, wo ich habe, mit der Aufgabe, also sprich mit dem nächsten Schritt, wo ich dann zu tun habe. Das habe ich dann in einem Notizblatt abgelegt, digital. Und das hilft mir dann, wenn ich dann die Woche mit den Erinnerungen durchgehe, weiß ich ja dann genau, was ist wichtig. Für was werde ich Zeit reservieren wollen und trage mir das dann auch im Kalender ein. Und alle anderen, ich nenne es jetzt mal trotzdem Aufgaben, die sind dann keine zwingende Bearbeiten erforderlich. Das sind dann Nice-to-have-Aufgaben und die kann man dann auch ganz locker ein paar Tage nach hinten schieben, da passiert dann nichts. Aber das ist dann eben das System, wo man dann klar, wo ich zu jeder Zeit weiß, was zu tun ist und ob ich dann Bock drauf habe, das entscheide ich dann, wenn das soweit ist.
Das finde ich, also ich finde es auf der einen Seite faszinierend und auf der anderen Seite platzt mir der Kopf, wenn ich mir das für mich vorstelle, weil ich mir denke, also ich arbeite ja nach der Bullet Journal Methode im Wesentlichen, ne? Digilog, also auf einem digitalen Gerät, aber handschriftlich, aber in einem Notizbuch. Aus Gründen, weil wenn ich für alles eine extra Notiz habe, also Paramethode zum Beispiel, ne? Du machst für alles eine eigene Notiz und legst die in entsprechenden Ordnern ab, bla bla bla. Im Leben nicht behalte ich darüber den Überblick. Niemals. Die Wahrscheinlichkeit, dass, und wenn da dann auch noch die To-Dos drinstehen, nicht nur die Infos, sondern auch die To-Dos, da kriege ich jetzt schon Atemnot aus Stressanfällen, weil ich mir unfassbar sicher bin, dass ich keine Woche brauche, um wichtige Dinge zu vergessen.
Ja, und das ist ja auch das Schöne am Zeitmanagement. Deshalb betone ich ja auch, das ist meine Methode.
Ja.
Das ist ja dann eben auch der Punkt, wo ich einen Mehrwert schaffen kann, um dann meinen Kundinnen und Kunden den Mehrwert, die Abkürzung zu zeigen, was für sie eine Lösung sein könnte. Und dann muss man es halt mal probieren und darüber sprechen, was funktioniert und was nicht. Deshalb wirklich, ist meine Methode ist nicht für alle gedacht. Und sicher auch etwas damit geschuldet, dass ich auch immer etwas experimentiere. Was funktioniert vielleicht noch besser? Und da entdecke ich mich ja dann auch immer wieder von Neuem. Das ist jetzt ein Weg, den beschreite ich seit gut einem halben Jahr. Und ich vermisse eigentlich nichts. Also die Adaption von einer Aufgabe muss ich ja dann trotzdem wieder in einen Kontext setzen. Also das heißt dann wirklich die Einladung oder Tickets, wenn ich an ein Konzert gehe. Dann lasse ich mich an diesem Tag, wo das Konzert ist, einfach erinnern, dass ich ja dann dieses Ticket vielleicht noch einpacken muss, weil es physisch zugestellt wurde. Oder ich habe es dann eh digital, dann kann ich es dann auf dem Smartphone abrufen an der Kasse. Ich lasse mich dann einfach da erinnern, dass ich da noch was machen muss an dem Tag, wo dann das relevant ist. Und dann ist das bei mir schnell eigentlich. Ja, so sagen. So viele Themen habe ich dann auch nicht. Also ich glaube, da muss man wirklich auch etwas unterscheiden. Als selbstständiger Werbender hat man nicht so viel oder noch nicht. Vielleicht ändert sich ja das dann noch. Wie wenn ich in einem beruflichen Alltag wäre, wo ich dann vielleicht auch noch mit zwei unterschiedlichen Systemen oder Plattformen arbeiten muss. Das muss man dann vielleicht auch wieder berücksichtigen und adaptieren, weil man ja dann vielleicht mit Kollegen auch kollaborativ Unterlagen, Themen teilen muss. Also deshalb ist auch dieser Punkt nicht für alle geeignet. Aber
Aber
die Übersicht ist jederzeit gewährt durch dieses System.
magst du vielleicht mal teilen, mit welchen Tools du arbeitest? Weil ich weiß, dieses, also gerade Parametode, Personal Knowledge Management und sowas, war in meiner Community zuletzt immer wieder ein Thema. Und ich kann da nur sehr bedingt weiterhelfen, weil ja, mein System dafür nicht wirklich nachahmenswert ist. Ich bin ja irgendwann auf Digilog umgestiegen. Also Digilog meine ich immer, ich arbeite auf einem digitalen Gerät, aber eben analog mit dem Stift. Weil ich, also ich muss analog arbeiten, denken mit der Hand, das ist für mich einfach praktikabler und ich mag es auch lieber, als ständig alles zu tippen.
flankiere das aber durch digitale Tools. Und ich habe deshalb angefangen, auch mein Bullet Journal auf einem digitalen Tool zu führen, weil ich kein System für mich gefunden habe, das irgendwie zu sortieren, zu strukturieren, das langfristig funktioniert hätte. Wenn ich das einfach das Bullet Journal in der Notizen-App führe, habe ich einfach eine Suchfunktion. Die geht über alle Dokumente, egal ob ich die abgelegt, archiviert oder noch aktiv habe, völlig egal. Und ich mache halt die relevanten Stichwörter, also ich verschlagworte meine Notizen im Bullet Journal, eben nicht handschriftlich, weil meine Schrift kann kein Computersystem lesen, sondern eben dann mit Computerschrift, sodass die, wenn ich die Suchfunktion nutze, wiedergefunden wird. Das ist mein System, ja. Das ist für jemanden, der strukturierter ist, nicht nachahmenswert. Und es funktioniert natürlich auch nur, solange ich innerhalb meines Ökosystems bleibe. Also wenn ich jetzt plötzlich die Tools wechsle, habe ich potenziell ein Problem. Deshalb, ich weiß, dass viele meiner Follower dann auch nach einem guten System und vor allem nach guten Tools suchen. Also vielleicht magst du ja mal teilen, mit welcher Software, mit welchen Werkzeugen du da arbeitest.
Ja, gern. Was die Notizen betrifft, arbeite ich mit Evernote. Und innerhalb Evernote, du hast es erwähnt, nach dieser Para-Methode. Die funktioniert für mich sehr gut. Ich denke, ich nehme an, die Para-Methode, die ist den Hörerinnen und Hörern klar, da muss man nicht noch vertieft drauf eingehen. Aber diese Methode hilft mir dann auch wirklich sehr schnell, an den Ort zu gelangen, damit dann die Treffer auf meine Suche dann entsprechend vielleicht auch etwas kleiner ausfällt. Ansonsten arbeite ich mit Apple Kalender. Und innerhalb dieses Apple-Kalenders dann wiederum mit mehreren Kalendern. Wichtig scheint mir in diesem Zusammenhang einfach immer festzuhalten, egal mit wie viel und mit welchen Systemen gearbeitet wird, ich muss einfach immer wissen, welches System ist für was gedacht. Also was ist mein Lead, mein Hauptsystem für was? Dass wenn es dann mal zu Doppelspurigkeiten käme, damit ich dann weiß, was ist jetzt der letzte Stand. Und diese Abgrenzung, die ist extrem wichtig, weil sonst verzettle ich mich dann wirklich und finde dann nicht mehr das, was wirklich aktuell ist. Also diese Arbeit ist, da kommt man, denke ich, nicht herum, sich zu klar zu machen, was für Fälle, Szenarien habe ich und für welches System nutze ich dann für das? Und bei mir, wie gesagt, ist Evernote sehr zentral. Geht auch so weit, dass ich immer mehr auch Audio-Files dann darin, also spreche dann wirklich Notizen auch drauf. Da bin ich noch schneller wie mit Schreiben. Und durch das, die Durchgängigkeit über all die Devices, die ich nutze, über all die Geräte, habe ich dann natürlich auch immer eine Synchronisation. Und für meinen Alltag, für meinen beruflichen, wie privaten Alltag reicht das komplett aus. Das sind sicher die Haupttools, die ich nutze. Und was sonst noch ist, ich habe es gesagt, analog ein kleines Notizbuch. Wenn wir da wirklich im Gespräch, wenn es ein Augengespräch, ein physisches Gespräch ist, das hilft mir dann wirklich auch den Respekt zu haben, dass ich mir Notizen machen kann und nicht plötzlich nur noch ins System reinschaue. Das ist mir der Aspekt. Ich könnte es auch direkt drauf sprechen, das ginge auch.
Und sprichst du dann, also wenn du Sprachnotizen benutzt, lässt du die dann transkribieren oder speicherst du die als Audiodatei wirklich ab?
Nee, ich lasse es transkribieren und dann ist das mal gut. Wenn es die Zeit zulässt, versuche ich das auch gleich noch etwas zu formatieren, weil ich habe schon Freude, wenn ich wieder auf eine Notiz stoße, die einigermaßen gut aussieht, vielleicht auch hier etwas Struktur bereitbietet, dass es eigentlich Freude macht, darin zu stöbern oder mir natürlich auch hilft, Informationen schneller zu finden, die ich dann bereits suche. Sei es Zitate, sei es dann wirklich die Hauptbotschaft in einem Artikel zum Beispiel. Wenn ich das farblich hervorhebe, das hilft.
Ich will gleich nochmal auf deine, ich habe keine Aufgabenlisten zurückkommen. Mega spannender Punkt. Aber ich glaube, wir sollten vorher doch nochmal ganz kurz erklären, was die Paramethode ist. Ich weiß, ich habe darüber schon geredet im Podcast, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich eine ganze eigene Folge dazu gemacht habe. Also die Paramethode kommt aus dem Buch The Second Brain,
Korrekt.
ja, von Tiago Forte.
Genau.
Und ist eigentlich eine Methode, oder was heißt eigentlich, es ist eine Methode zum persönlichen Wissensmanagement, also die dafür sorgt, dass egal welche Art von Informationen wir sammeln, dass die so abgelegt sind, dass man sie wiederfindet und damit arbeiten kann. Also dass es auch Verknüpfungen untereinander gibt. Und Para steht dabei für die Ordnerstruktur, die er vorgibt. So, und jetzt bin ich raus. Warte mal, P für Projekte. A
Richtig?
für Areas, glaube ich, R für
Korrekt?
Ressourcen und Archiv, richtig?
Perfekt.
Genau. Und er bildet das halt ab. Und das fand ich damals ganz spannend. Also ich habe es für mich verworfen, weil es für mich einfach nicht funktioniert. Aber ich fand ganz spannend, dass er zum Beispiel diese Ordnerstruktur in seiner Notizen-App für Informationen jeder Art benutzt und das dann eben einsortiert. Also es ist zum Beispiel, Projekte sind Dinge, die ein Ablaufdatum haben, Ressourcen sind Dinge, die ich irgendwann vielleicht mal für irgendetwas in Areas oder Projekte nutzen kann. So sind die miteinander, also die Ordner sind alle miteinander verknüpft, die arbeiten miteinander sozusagen, bis zu einem gewissen Punkt zumindest, außer Archiv. Archiv ist halt einfach Archiv.
Ja, das ist dann dieser Teil, wo dann in keine der drei oberen mehr passt.
Ja, aber fand es total spannend, dass er nämlich dieselbe Ordnerstruktur auch in seiner To-Do-App abbildet. Also, dass er sowohl Informationen als auch Aufgaben in analogen Ordnerstrukturen ablegt. Das fand ich damals sehr einleuchtend und sehr faszinierend. Wie gesagt, hat für mich aus diversen Gründen dann doch nicht funktioniert, aber fand ich ganz interessant. Wenn du jetzt aber sagst, du arbeitest nicht mit klassischen Aufgabenlisten, wie machst du das dann? Also du gehst dann abends wahrscheinlich, nehme ich an, deine Notizen durch, um den nächsten Tag zu planen. Und in welcher Form notierst du dir die Aufgaben, damit du die am nächsten Tag dann angehst?
Jede Notiz hat die Funktion einer Erinnerung. Eigentlich vergleichbar mit einer Erinnerung in einer Aufgaben-App, wo dann einfach so ein Fenster aufploppt. Und entsprechend kann ich dann da nach Fälligkeit sortieren. Also ich kann mir dann wirklich einen Filter setzen, wo mir sagt, zeig mir entsprechend die Erinnerungen, die dann eben morgen oder die folgenden Tage fällig sind. Und da gehe ich dann, das sind vielleicht am Tag 15, 20 Maximum. Und da gehe ich die einzeln durch, weil in der Notiz habe ich in der Regel zu oberst für mich einen Hinweis, was der nächste Schritt ist, wo ich was mich erinnern muss, wo ich was zu tun habe, also meine Gedanken, als ich eine Notiz hinterlegt hatte und verlassen habe, was ich als nächsten Schritt mir überlegt hatte. Da habe ich dann so eine Kontrollbox mit Text, wo ich dann einfach nur diesen obersten Bereich der Notiz durchgehen muss und alle die ergänzenden Notizen, Informationen, der Kontext dazu, der folgt dann auch wieder, ich sage es mal chronologisch, weiter unten. Und so habe ich eigentlich wie eine Chronologie der Notiz, sofern es das dann überhaupt braucht.
Und das heißt, du überlegst dir dann sozusagen schon beim Erstellen, für wann du dir die Erinnerung, also wann du die Kapazität hast, damit weiterzuarbeiten,
Genau,
sozusagen.
genau. Ich lege mir einfach so aus dem Bauch heraus ein Datum fest, sofern das nicht vorgegeben ist. Aber in der Regel ist es das nicht. Und dann lege ich mir einfach mal einen Zeitraum fest. Und wenn ich dann die Wochenplanung mache, sehe ich dann diese Notiz wieder. Und da überlege ich mir, okay, ist das dann wirklich noch wichtig? Hat das noch die Bedeutung? Was mache ich mit dem? Schiebe ich es weiter nach hinten oder setze ich mir wirklich Zeit für das, um es dann wieder einen Schritt weiter zu bringen? Ist das verständlich?
Ja, macht Sinn.
Und
Ich bin
so
fasziniert.
sind eigentlich nicht ganze Projekte, die ich irgendwo plane, sondern es ist immer nur der nächste Schritt. Wobei der Begriff Projekt ist vielleicht hier falsch gewählt. Oder? Aber es gibt ja immer einen nächsten Schritt, egal was zu tun ist. Der nächste Schritt sollte mir eigentlich klar sein. Und wenn es mir nicht klar ist, dann schreibe ich es einfach nicht auf. Aber dann frage ich mich schon, was hat denn die Notiz oder die Aufgabe für einen Sinn, wenn ich nicht weiß, was ich damit machen wollte. Und viele Notizen, und ich schaue jetzt kurz mal auf die Zahl, ich habe jetzt gut 4000 Notizen.
Um Gottes Willen.
Aber da sind natürlich das alles dabei. Also das ist wie ein digitaler Aktenschrank. Und ein Bruchteil davon sind mit Erinnerungen versehen, wo ich dann wirklich noch daraus Aufgaben für mich oder für meine Projekte, die sind dann unter Projects, natürlich dann finde. Und so kann ich mich sehr schnell, finde ich eigentlich wirklich alles, auch über die Suche, die da Evernote wirklich im Griff hat.
Ich bin immer, also ich bin völlig fasziniert auch von diesem System. Und wenn man sich sowas aufbauen kann und so eine Struktur hat, die langfristig für einen funktioniert, glaube ich, ist das so ein Gewinn. Ja, mein Gehirn ist dazu leider irgendwie nicht imstande. Das ist wie Ablage. Für mich der absolute Game Changer, damit Ablage nicht mehr zum absoluten Pain wird. Habe ich irgendwann in einem der Klassiker zum Zeitmanagement, Vanatecky Küstenmacher, Simplify Your Life, gefunden, und der erzählt von der, ist das jetzt vertikal oder horizontal? Hängeregister, egal.
Ja,
Ich weiß, ich
ja.
verwechsel immer vertikal und horizontal. Zwischenablage, weil der nämlich sagt, okay, kauf dir Hängeregister. Und beschriftet die so, wie die Aktenordner beschriftet sind, in der du es wirklich ablegen willst. Und dann sortier, mach so eine Art Zwischenablage und sortier all dein Zeug, das kommt da rein. Damit hast du keine Stapel mehr, in denen du nie was wiederfindest, weil es liegt ja immer ganz unten im Stapel, sondern du kannst halt immer schnell durchblättern von oben, weil hängt da ja drin. Und gleichzeitig machst du dir, wenn du dich aufraffen kannst, die Ablage zu machen, dann die Ablage viel einfacher, weil es ist eine 1:1-Beziehung zwischen Mappe und Aktenordner. Das war der absolute Game Changer. Ich mache seitdem immer noch nicht häufiger Ablage, also so alle 3 bis 4 Jahre. Aber ich finde mein Zeug wieder und ich habe keine Papierstapel auf dem Schreibtisch, weil das halt alles in diesen vertikalen Aktenordner oder horizontal, was auch immer, in diesen Aktenordnern halt hängt. Und so, also das ist das, was ich mit meinem Zeit- und Selbstmanagement versuche. Mein Gehirn funktioniert einfach nicht normal strukturiert, also muss ich Wege und Hacks finden, um trotzdem einen strukturierten Alltag leben zu können. Und deshalb bin ich immer so fasziniert. Ich glaube, du bist von Haus aus ein ziemlich strukturierter Typ, oder?
Ja.
Ja, schon, dachte ich mir. Das fasziniert mich vollkommen. Ich bin total, ja, hin und
Aber
weg.
das finde ich persönlich auch das Tolle daran, dass es ja für alle Menschen hat es ihr System.
Ja.
Und zu wissen, was für mich nicht funktioniert, ist so entscheidend, um sich dann in einem System wiederzufinden, das dann funktioniert. Egal, ob ich das dann fünfmal in die Hand nehme oder dreimal, ich weiß, ich kann mich darauf verlassen und dann kriegt man auch die Disziplin, die Motivation hin, sich um diese Struktur, du sagst jetzt, du seist nicht strukturiert, aber auch dein System hat für mich ein System oder Struktur, dass man das dann findet. Was ist das dann wirklich? Was macht das aus? Oder was macht das vor allem nicht aus? Was stört mich denn daran? Und ich denke, es ist auch für mich eine Erkenntnis, dass es jetzt nicht auf das Tool drauf ankommt, egal ob ich jetzt Evernote oder was anderes, OneDrive oder was immer nutze. Oder OneNote, nicht OneDrive. Wichtig ist ja dann, dass man das System, den Prozess im Griff hat, dass wenn da was kommt, dass man weiß, was man zu tun hat und eigentlich nicht Zeit verliert für die Administration, sondern für die Umsetzung. Und das ist ja dann das Entscheidende, dass man schnell findet, auch beruflich, wenn ich ein Projekt habe, das vor 3 Jahren abgeschlossen wurde und ich muss jetzt die Rechnung finden, wo es da eine Reklamation gab, dann darf das auch im Geschäftsumfeld nie länger als maximum 2 Minuten dauern. Egal, ob dann die Person, die das Projekt damals betreut hat, noch in der Firma ist oder nicht. Das sind für mich auch in der heutigen Zeit, wo sehr viel wirklich auch über die Struktur geht. Und da hilft natürlich eine digitale Ablage sehr stark, dass man dann da sehr schnell die Treffer findet. Und die Möglichkeit, das herauszufiltern, was für dich, was für ihn, was für sie dann trifft, das ist auch der Reiz für mich in meinem Job.
Ja, das unterschreibe ich. Immer wenn ich jemanden sagen höre, Zeitmanagement funktioniert für mich nicht, sitze ich so und denke, ich reibe mir jetzt die Hände und beweise dir das Gegenteil. Weil das eben, es gibt nicht das Zeitmanagement. Es gibt nur mein und deins und seins und ihrs und keins ist wie das andere. Und wenn ich sage, ich bin nicht strukturiert, dann meine ich von Haus aus. Und das Problem bei klassischem Zeitmanagement ist, das ist leider ein gesellschaftliches Problem, dass wir immer auf die Schwächen gucken und versuchen, die Schwächen auszumerzen, statt es genau umzudrehen und zu gucken, okay, wo sind denn meine Stärken und Hacks zu finden, damit die Schwächen mir meine Stärken nicht zerhauen. Also ich versuche nicht, Systeme zu implementieren, die mich zu einem ordentlichen, analytischen Menschen machen, weil mein Gehirn so nicht vertratet ist. Das wäre ein völlig sinnfreies, frustbehaftetes Unterfangen. Das ist sozusagen Misserfolg vorausgeplant, und macht deshalb überhaupt keinen Sinn. Das heißt, ich suche nach Tools, die mir helfen, das, worin ich gut bin, nämlich out of the box denken, innovativ zu sein, kreativ zu sein, spontan zu sein, impulsiv zu sein, das ist manchmal ein Problem, aber das zu verstärken, aber auf eine Art und Weise, die verhindert, dass ich in diesen ganzen kreativen, spontanen Dingen so verworren werde, dass ich nichts zu Ende bringe. Dafür sind die Tools da, die ich suche. Also ich verhindere die Katastrophe durch meine Schwächen, und das ist aber auch alles, was ich mit meinen Schwächen mache. Und alles andere dient dazu, meine Stärken scheinen zu lassen. Und wenn wir dahin kämen, wenn Leute sich mit Zeitmanagement beschäftigen, wäre, glaube ich, schon ganz viel gewonnen.
Ja, das setzt voraus, dass ich zuhöre, dass ich mich für mein Gegenüber interessiere, dass ich das wirklich ernst nehme und versuche vielleicht dann auch durch Fragen dich, ich nehme jetzt dich als Beispiel, zu kitzeln, weil oft ist das ja irgendwo im Untergrund versteckt und dass man sich ja dann selber mal mit sich beschäftigt, was ist mir dann wichtig oder wie funktioniere ich. Und das braucht dann natürlich wirklich auch Vertrauen, dass man sich denn da so öffnet. Gerade dann vielleicht einem externen Coach gegenüber, dass man da eigentlich das Innere nach außen versucht zu kehren und dann gemeinsam nach Wegen zu suchen. Und ich finde, wie du es beschrieben hast, wie du dich beschreibst, wie du deinen Weg noch suchst. Ich höre auch raus, du hast das noch nicht ganz gefunden.
Immer wieder.
Ich denke, es ist auch fast nicht möglich, dass man das immer auf immer und ewig so beibehält. Auch bei den Tools, wenn man da glaubt, dass man da sein Tool gefunden hat, dann ändert dann der Softwareanbieter wieder was und dann funktioniert es auch wieder nicht. Also es soll ja auch leben und man verändert sich ja auch. Also ist dann auch das System dahinter und die Systematik dahinter natürlich dann auch anzupassen.
Das glaube ich auch. Ich glaube, Zeitmanagement oder Selbstmanagement im Wesentlichen ist ein andauernder Prozess. Damit ist man nicht fertig. Und das ist das Schöne, denn dadurch wird es auch nicht langweilig.
Ja, wenn es ja dann nicht plötzlich, dass das, sagen wir, das Operative darunter leidet. Also ich will mich ja nicht selber adjustieren und mich testen und schauen, wie gut ich bin, sondern es soll mir da helfen und wirklich eine Unterstützung sein, aber nicht belasten. Aber ich brauche dann auch wieder Disziplin, das dann auch wirklich so immer zu machen. Ja, weil sonst funktioniert es dann auch wieder nicht. Sonst muss ich dann wirklich Dokumente an zwei Orten suchen und dann ist das ja wieder ineffizient.
Lass uns mal ganz kurz einen Schlenker machen. Wir haben ja jetzt ganz viel über persönliches Zeitmanagement geredet, weil das im Wesentlichen auch mein Kern einfach ist. Die Zeitplanerin ist ja nach wie vor kein Business und soll es auch nicht werden. Das heißt, ich arbeite nicht mit Coaches, Quatsch, nicht mit Firmen zusammen, sondern richte meinen ganzen Content an Privatpersonen, die eben immer das Gefühl haben, Zeitmanagement funktioniert für sie nicht. Aber du arbeitest ja relativ viel, habe ich auf deiner Website jedenfalls gelesen, mit Unternehmen zusammen.
Und hast da auch, das finde ich ganz spannend, ich würde fast sagen, eine Nische gefunden in diesem ganzen Zeitmanagement-Thema, weil du sehr stark auch auf Meeting-Organisationen abzielst auf der Website. Warum ausgerechnet Meetings?
Ich liebe Meetings. Ich liebe Meetings, wenn sie gut sind. Und die Liebe hat etwas gelitten. Also ich habe mal ausgerechnet, ich habe 1600 Meetings gehabt in meiner Karriere und die meisten davon waren schlecht. Und auch auf der Suche nach meinem Zeitmanagement habe ich mich natürlich gefragt, was braucht es denn, um ein Meeting gut zu machen? Und da gibt es Antworten. Und ich habe ja, ich habe mich jetzt wirklich mal hingesetzt und das aufgeschrieben und ein Programm gesetzt, wo Unternehmen hilft, in einem Coaching-Programm die Zeitverschwendung sichtbar zu machen, nachhaltig sichtbar zu machen und das dann über die Meetingkultur auch nachhaltig zu verbessern. Also diese Kombination, denke ich, hoffe ich vielleicht, gibt es so nicht ein zweites Mal. Aber ich denke wirklich, dass es eine Nische sein könnte, so zumindest meine Feldrecherche, dass sich viele ärgern über zu lange Meetings, über die Klassiker und dann eigentlich frustriert sind, dass sich da nichts ändert. Und warum ändert sich nichts? Weil eben vielleicht auch die Tipps, die man im Internet oder über KI holt, dann einfach nicht funktionieren. Ich nehme vielleicht ein Beispiel, da gibt es Tipps, die sagen, man soll die Agenda 1 bis 2 Tage vor der Sitzung verschicken, damit dann die Teilnehmer wissen, um was es geht. Das ist heute häufig nicht mehr zeitgemäß. Heute ist es schneller. Ich bin vielleicht auf dem Weg ins Meeting, kriege ich noch eine SMS rein, wo ich dann eben auch noch in das Meeting packen möchte. Und da braucht es eine Struktur in der Sitzung, wo mir erlaubt, allen Teilnehmern in wenigen Worten aufzuzeigen, was will ich von euch mit meiner Frage, mit meinem Anliegen, das ich vortrage. Das ist ein Weg, wie man Meetings messbar, effizienter und vor allem auch messbar macht.
Ist das für dich ein Einstiegspunkt in, ich sage jetzt mal, Organisationszeitmanagement? Oder ist es für dich wirklich so, dass du sagst, Meeting ist der mit Abstand größte Stellschraube in vielen Unternehmen für Zeitersparnis?
Also Meetings sind allgegenwärtig. Da sind wir wie alle betroffen. Vielleicht die eine stärker, die anderen weniger. Es gibt dann schon noch andere Stellschrauben, die vielleicht jetzt je nach Perspektive noch mehr Gewicht hätten. Aber bei Meetings treffen sich nahezu alle, weil wir alle irgendwann irgendwie mal zu Besprechungen und sei es nur ein 1-zu-1-Meeting mit unserem Vorgesetzten eingeladen werden. Und auch da ist es wichtig, dass man eigentlich die Resultate, die Ergebnisse bekommt, die man sich ja wünscht. Weil es muss ja, hat ja einen Grund, dass ich das dann vorbringe. Und wenn man das mit einer einfachen Struktur ausdrücken kann, dann ergeben sich sehr viele Vorteile daraus. Und ja, ich denke, es ist etwas, wo viele Firmen unterschätzen. Weil es einfach nicht in der Bilanz ausgedrückt werden oder nicht ausgedrückt wird in Zahlen schwarz auf weiß. Das ist vielleicht ein Manko, der Ärger, den man dann spürt oder man spürt es indirekt, weil man vielleicht eine hohe Fluktuationsrate hat. Und das wäre jetzt anmaßend zu sagen, dass Leute Firmen verlassen, nur weil sie schlechte Meetings haben. Aber wenn sie eine gute der funktionierende Meetingkultur haben, dann macht das eben auch das Unternehmen besser. Und da bin ich voll davon überzeugt. Und weil ich nichts Ähnliches gefunden habe und ich aber die Bedeutung eigentlich dieser Methode, nenne ich es mal, erkenne, glaube ich wirklich, dass hier eine Nachfrage möglich ist. Es ist ganz neu, das Produkt. Das bin ich jetzt am Launchen, wenn man so will. Und ich stoße da auf ganz gute Resonanz.
Du musst ja, wenn du Meetings verbessern willst, das ist ja die Struktur, die Agenda ist ja das eine, aber du bist ja dann zwangsläufig nicht nur wahrscheinlich im organisatorischen Coaching, sondern auch im Kommunikationscoaching,
Ja, es
also
ist mein Background.
Moderationscoaching.
Genau, ich habe Kommunikation studiert vor 20 Jahren. Ich war 20 Jahre in der Öffentlichkeitsarbeit, wo es um Image und Reputation, um Themen mit Mitarbeitern ging. Und das hilft mir jetzt natürlich, genauso Kommunikationsaspekte aus Sicht eines Unternehmens einzubringen. Das ist richtig, das hilft mir jetzt.
Finde ich spannend, weil das ist ja auch immer so ein Ding. Die Leute reden immer von Zeitmanagement. Ich mache das auch. Ich mache das aber nur deshalb, weil ich genau weiß, dass die Leute Zeitmanagement googeln, wenn sie das brauchen, was ich ihnen bieten kann. Das, was ich auf der Website habe, hat eigentlich mit Zeitmanagement nur bedingt zu tun, weil es alles Selbstorganisation ist im Prinzip. Aber Zeitmanagement funktioniert ja nie isoliert. Also die Leute wünschen sich immer irgendwie eine Methode, ihre Aufgaben zu organisieren und dann haben sie plötzlich keinen Stress mehr und ganz viel Erfolg und Zeit für alles, was sie so wollen. Und ja, funktioniert halt so nicht. Und Zeitmanagement ist, also dass Zeitmanagement so viel mit Kommunikation zu tun hat, unterschätzen zum Beispiel auch die meisten Leute, finde ich. Aber das ist ja immer, also wenn ich Zeit für die Dinge haben will, die mir wichtig sind, muss ich sie kommunizieren. Erstens mir selbst klar machen, was will ich eigentlich? Zweitens meinem anderen, also allen anderen in meinem Umfeld klar machen, dass ich es will, dass ich dafür Zeit brauche, wie viel Zeit ich dafür brauche, wann ich mir dafür Zeit nehme, was dafür hinten runterfällt, wer was anderes übernehmen muss. Zeitmanagement ist ganz viel Kommunikation und irgendwie sieht das nie jemand. Deswegen finde ich diesen Einstieg mit Meetings irgendwie ganz schlau.
Danke, nämlich natürlich Balsam für meine Ohren. Danke dir. Ja, das ist schon so. Die Art, wie ich zum Beispiel Nein sage, zu einem Versuch, mich für eine Aufgabe zu gewinnen, die ist schon auch entscheidend, um eben vielleicht dann auch Respekt auszudrücken, aber auch Klarheit auszudrücken, dass ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht der richtige Mann oder Frau bin. Das ist wirklich Kommunikation, das ist teilweise auch Führung, also es hat da sehr viele Aspekte, die da mitspielen. Und da muss man die Welt dann nicht neu erfinden. Aber das man kennt, dass man das versucht, für sich einen Weg zu finden, dann vielleicht auch Textbausteine sich abzulegen in einer Notiz, dass man die dann schnell findet und dann nur mit Copy-Paste als Antwort wieder zurückgeben kann. Das sind dann so Instrumente, wo das Leben oder die Arbeit um oder die Administration für sich dann wirklich extrem vereinfacht und verschlankt. Und wenn man da sein System für sich gefunden hat, seine Textbausteine mal definiert hat, dann ändert sich so schnell nichts. Und dann ist dann auch noch die Frage, mit KI kann man das dann noch optimieren? Ja, aber es bleibt dann auch ein Hilfsmittel und ich muss mir überlegen, will ich da jetzt hin und warum will ich da hin? Egal, was dann da immer auf dem Tisch landet. Ich
Sind wir
muss
wieder beim
wissen,
Thema
was ich will.
Prioritäten, ne?
Ja, primär mal wissen, was ich will, was ist mir wichtig und daraus dann die Prioritäten ableiten. Und egal, was dann für eine Prioritätenmethode man da wieder wählt, das ist egal. Aber wenn ich weiß, was ich will, wenn ich mein Ziel kenne und warum ich das machen will, dann, also mir fällt es immer extrem leicht zu entscheiden, ist das was für mich? Oder vor allem ist es jetzt was für mich? Und dann kann ich sehr schnell das wieder vom Tisch legen. Und dann hat es sich erledigt. Dann muss ich dem auch nicht nachtrauen.
Ah, Menschen mit Impulskontrolle. Bei so einem Satz mit, das kann ich ganz schnell wieder vom Tisch legen. Ja, muss ich ein bisschen, ein klitzekleines bisschen lachen. Deswegen gibt es bei mir eine Irgendwann-Liste. Wenn ich es da aufschreibe, steigt die Chance, dass mein Gehirn mich erstmal in Ruhe Dinge zu Ende machen lässt, die wichtiger sind, bevor es mich zwingt, mich damit zu beschäftigen. Aber nur eventuell.
Ja, da funktionieren wir offenbar etwas anders.
Ja.
Also das stellen wir jetzt fest.
Aber deshalb finde ich das so spannend, weil meine Community ist natürlich logischerweise, man zieht Menschen an, die so ähnlich ticken wie man selbst. Ne? Also meine Community ist auch zu einem großen Teil eher so ein bisschen Chaoskopf wie ich. Aber ich weiß, dass ich auch sehr strukturierte Leute unter meinen Zuhörern habe, die sich einfach eine neue Perspektive abholen und denen ich immer nur so bedingt weiterhelfen kann, weil ich immer ganz fasziniert bin, wenn sie beschreiben, wie ihr Gehirn funktioniert, aber leider keine Tipps geben kann, weil das für mich so fremdes Denken ist, dass
Ja,
ich damit nicht experimentiert habe.
das ist sich definitiv so. Vielleicht noch ein Satz, was mir jeweils wichtig ist mit dieser Methode, dass ich es vergessen kann. Nur weil du das Wort vergessen und mit dem Zwingen, sich damit zu beschäftigen, hat das bei mir rausgetriggert, dass mein Vorteil ist hier wirklich mit dieser Systematik, dass ich das, was ich jetzt dann abgelegt habe und mich erinnern lassen möchte, auch wirklich vergessen kann, weil ich weiß, ich finde es wieder, ich finde es schnell und ich finde es, wenn ich es will. Und wenn ich es dann bearbeiten muss, dann habe ich es sowieso auf dem Radar durch die Planung. Also die Gewissheit, dass ich das nichts durch die, dass ich nichts vergesse, was mir zu einem Zeitpunkt mal als wichtig oder als interessant erscheinen könnte, diese Gewissheit, die habe ich extrem, ist für mich extrem wichtig. Ja, wir leben ja in einer Zeit der Informationsflut und ich muss nicht ein zweites Wikipedia aufbauen für mein System. Aber das, was ich drin habe, da bin ich überzeugt, das kann mir früher oder später wieder eine Antwort liefern, damit ich in meinem Fall vielleicht eben sehr schnell auch etwas beantworten kann, weitergeben kann und dann mich nicht weiter belastet. Also das ist für mich ein Riesenvorteil.
Ja, das stimmt. Unterschreibe ich.
Und die Kreativität bleibt deswegen ja gewahrt. Also wenn ich ja, ich habe den Kopf ja dann frei. Ich
Ja.
habe es abgelegt, ich finde es und dann kann ich wirklich denken, so wie ich dann das manchmal auch sollte.
Ich finde auch, das ist auch so ein häufiger Trugschluss, wenn Zeitmanagement schränkt meine Kreativität ein, Zeitmanagement engt mich ein, finde ich auch einen der größten Fehlinterpretation aller Zeiten,
Denkfehler.
weil es ist genau das Gegenteil. Und das ist wieder, da schließt sich wieder der Kreis, weil dann sind wir wieder bei Individualität, ne? Wenn ich kein sehr analytischer, strukturierter Mensch bin, dann muss ich mir auch kein Zeitmanagement bauen, das aus 8 Millionen Regeln und 15 Schritten jeden Tag besteht. Ich kann das ja minimalistisch halten, so dass ich einfach nur mein Ziel erreiche, aber gar keine Organisation zu haben, gar keine Planung zu haben, gar keine Struktur zu haben, führt halt unweigerlich ins Chaos. Das kann eine Zeit lang gut gehen, meistens zu Lasten der psychischen Gesundheit, weil wir das halt dann über das Gehirn kompensieren, über Stress kompensieren, was wir eigentlich auslagern könnten in ein System. Aber das geht nie langfristig gut, nie im Leben. Und Kreativität, also es gibt, für mich gibt es zwei Arten von Kreativität. Es gibt die produktive Kreativität, die so ein bisschen auf Handwerk beruht. Also ich habe ja auch in der Kommunikation gearbeitet, ich bin gelernte Journalistin. Ich kann immer schreiben. Und ich kann auch immer für unterschiedliche Zielgruppen über dieselbe Sache schreiben. Das ist einfach, das ist produktive Kreativität, das ist Handwerk, da geht der Schalter um und dann funktioniert das. Aber innovative Kreativität, also dieses typische neue Verbindungen, innovative Dinge, Sachen ausprobieren, Sachen erfinden, die es so noch nicht gab. Das funktioniert halt nicht auf Knopfdruck. Und das funktioniert vor allem nicht, wenn mein Kopf so voll ist mit all den Dingen, die ich müsste, sollte, dürfte, weil ich sie nicht externalisiert habe, dass sie mein Gehirn verstopfen. Dann ist da kein Raum mehr für Kreativität.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, das gut beschrieben.
Ja. Lass uns zum Schluss noch mal ganz kurz darüber reden. Eine zweigeteilte Frage, wie die Leute mit dir arbeiten können. Zum einen nehme ich an, Unternehmen, mit denen arbeitest du wahrscheinlich vor Ort, nehme ich an, oder?
Beides. Also
Ah,
es
okay.
beginnt, also wenn ich jetzt das Beispiel mit dem Meeting-Coaching nehme, da gehe ich wirklich zu Beginn vorbei und sitze in die Meetings mit rein. Weil ich will ja die Vorbereitung, die Durchführung und die Nachbearbeitung sehen, spüren. Ich will auch den Raum sehen, wo die Meetings abgehalten werden. um auch da dann vielleicht Optimierungsmaßnahmen vorschlagen zu können. Aber danach dann eigentlich das Training mit den Teams, die erfolgt dann in der Regel online.
Okay. Und wenn jetzt einer von meinen analytischen Zuhörern sagt, ich würde gerne persönlich, also ein 1:1-Coaching oder sowas oder einen Kurs oder irgend sowas, kann man denn auch als Privatperson mit dir arbeiten?
Ja, auf jeden Fall, klar. Ja.
Und
Unbedingt, oder?
hast du einen Kurs oder machst du 1:1-Coaching oder was für Möglichkeiten haben die Leute?
Insofern, dass Sie einen Termin über meine Webseite für ein Erstgespräch mal buchen, da mal ganz grob darlegen, was Sie glauben könnten Sie von mir bekommen. Dann höre ich mal rein und dann weiß ich dann in der Regel sehr schnell, ob ich da helfen kann oder eben nicht. Aber ja, unbedingt und sonst per Mail. Man findet mich. Zeitcoach.ch. Einfach loslegen.
Super, packe ich wie immer auch alles nochmal in die Shownotes, also die E-Mail-Adresse und die Website und so weiter, damit ihr direkt Kontakt aufnehmen könnt. Und damit würde ich sagen, ist das eine schöne runde Sache. Vielen Dank, dass du der erste männliche Teilnehmer der Zeitplauderei warst. Es war mir ein Fest. Und jetzt habe ich auch tatsächlich alle drei Dachländer abgefrühstückt. Ich hatte vor kurzem eine Kollegin aus Österreich da. Jetzt habe ich die Schweiz vertreten und Deutschland ja sowieso. Wir werden international. Vielen Dank, dass du da warst und dir so viel Zeit genommen hast.
Sehr gern, alles Gute. Tschüss.
Und euch da draußen wünsche ich wie immer bis zum nächsten Montag eine schöne Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wertvoll wie die der anderen.